Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen uns heute Abend noch weiter mit dem heiligen Benedikt beschäftigen, wie anderen Tags an seinem Festtag, nämlich den heiligen Benedikt in Bezug auf die göttliche Gegenwart. Er schreibt im 7. Kapitel seiner Regel: Der Mensch denke, dass Gott alle Zeit und jeden Augenblick vom Himmel auf ihn schaue und seine Werke an jedem Ort von Gottes Auge gesehen und von den Engeln zu jeder Stunde Gott hinterbracht werden. Der heilige Benedikt sah in der Übung der Gegenwart Gottes aus eigener Erfahrung nicht nur den Schlüssel zu einem fruchtbaren Gebetsleben und zu einem reichlichen Seelentrost. Welche Freude zu wissen, dass wenn auch wir nicht immer an Gott denken, seine liebenden Augen alle Zeit auf uns ruhen. Ja, die Gottesfurcht, von der hier die Rede ist, die besteht nicht nur im Wissen, sondern natürlich auch in der Treue des praktischen Lebens. Das Reich Gottes besteht nicht so sehr in Worten, als in Taten. Nicht der wird in das Himmelreich eingehen, der sagt Herr, Herr, sondern der, wie Christus sagt, der den Willen meines Vaters tut. Keine Handlung, auch nicht die unseres Denkens und Wollens, kann Gott verborgen bleiben. So sind es auch nicht nur die Dämonen, wie der heilige Benedikt uns sagt, sondern auch die guten Engel, die uns beobachten. Die Dämonen natürlich, um auf der Lauer zu liegen, um uns auszurauben. Wir kennen das aus dem Gleichnis des guten Samariters. Die sind dort versinnbildet. Die Dämonen lassen den Menschen halbtot liegen, das heißt tot im wesentlichsten, im wichtigsten Teil seines Seins, nämlich in seiner Seele, wenn sie ihn besiegt haben. Nun, die guten Engel, die schauen uns ebenfalls zu. Sie sind in das Werk der göttlichen Vorsehung mit eingebunden, nicht weil der liebe Gott sie bräuchte, weil er nicht wüsste, was da passiert, sondern weil eben auch auf sie das anzuwenden ist, was sich auch auf uns bezieht, nämlich, dass wir die Freude haben sollen, am Aufbau der Kirche mitwirken zu dürfen. Wir wissen natürlich, dass letztlich Christus es ist, durch seine Verdienste, durch sein Blut, der jeden lebendigen Stein in das geistliche Gebäude der Kirche hineinfügt. Aber wir wissen auch, dass die guten Engel und auch die Gerechten einen Anteil haben am Erlösungswerk. Das Konzil von Trient lehrt ja im Widerspruch zur Häresie, dass der Gerechte die Gnade und auch die Bekehrungsgnade des Sünders verdienen kann. Warum? Weil wir, wie die guten Engel, eingegliedert sind in den mystischen Leib Christi. Und natürlich nur letztlich Christus, wenn man es absolut und genau nimmt, nur Christus die Gnade verdient und dem Menschen, dem Sünder, die Bekehrung schenken kann. Nicht aber eben durch dieses Mitwirken der heiligen Engel, so sind eben auch jene, die schon die Ewigkeit besitzen und jene, die ja noch entgegenreisen, das sind wir, geeint durch die Liebe, den Eifer und die gegenseitige Zuneigung. Der heilige Benedikt zitiert hier auch das Wort Gottes, wodurch natürlich seine moralische Lehre auch göttliche Autorität innehat, wenn er schreibt. Und wie gesagt, hier sind einige Schriftzitate, die uns daran erinnern, wie sehr Gott an uns Menschen interessiert ist und durchaus verfolgt, was in unseren Herzen und auch in unserem Tun, in unserem Denken und Reden vor sich geht. Da heißt es, Gott prüft auf Herz und Nieren. Der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Von fern erkennst du meine Gedanken. Das Denken des Menschen liegt offen vor dir. Tugend wie Sünde erschöpft sich zwar nicht, beginnt aber im Gedanken, der entweder dem Standard des göttlichen Willens entspricht oder von ihm abweicht. Gottes alles durchdringender Blick muss also zur Entblößung des Eigenwillens führen, durch den der Mensch sich von den wahren Gütern entfernt. Zwei Willen kämpfen also um unser Herz, des Fleisches und der Wille Gottes. Welcher wird siegen? Sicherlich der Wille Gottes, sofern wir an seine Allgegenwart denken, an seine Rechte, an seine Drohungen und an seine Verheißungen. Wir lesen weiter in der Regel im selben Kapitel, im siebten Kapitel. Vor seinen verkehrten Gedanken auf der Hut spreche der Bruder, der etwas taugt, ständig in seinem Herzen. Dann bin ich makellos vor ihm, wenn ich mich vor meiner Bosheit in Acht nehme. Den Eigenwillen zu tun, verwehrt uns die Schrift, wenn sie sagt, von deinem Willen wende dich ab. Dass aber Gottes Wille in uns geschehe, darum bitten wir ihn im Gebet. Mit Recht werden wir also belehrt, nicht unseren Willen zu tun, sondern zu beachten, was die Schrift sagt. Es gibt Wege, die den Menschen richtig erscheinen, die aber am Ende in die Tiefe der Hölle hinabführen. Ja, nicht grundlos fordert uns also der göttliche Meister auf, wenn wir beten, so zu sprechen: Vater, geheiliget werde dein Name, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Der heilige Thomas von Aquin bemerkt trefflich hierzu, nämlich dort, wo er eine Katechese darlegt, nicht in unserem Fall, wo die das Vaterunser erklärt, das ist sehr lesenswert, nicht diese Katechese, auch die anderen Katechesen, wo der heilige Theologe das Vaterunser, die Gebote und den englischen Gruß, das Ave Maria erklärt. Jedenfalls schreibt er bezüglich des Vaterunsers, bezüglich der Bitte des Vaterunsers, die uns hier beschäftigt: So spricht jemand zu Gott, dein Wille geschehe, auf die gleiche Weise, wie ein Kranker etwas vom Arzt begehrt. Sein Wille ist also nicht genau sein eigener Wille, sondern der Wille des Arztes. Sonst wäre der Kranke töricht. Das Herz des Menschen, sagt der heilige Thomas, ist nur dann recht, wenn es mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Das Beispiel macht es klar: im eigenen Interesse, wenn der Kranke vernünftig ist, dann will er nicht, dass man ihm das gibt, wonach er verlangt, beziehungsweise dass man das von ihm fernhält, wogegen er eine Abneigung hat, sondern dass entsprechend eben dem Urteil des Arztes, und der beurteilt das entsprechend seines Gesundheitszustandes, dass ihm eben so getan werde. Weder unwillkürliche Begierden noch unvernünftige Verlangen dienen uns Menschen zum Wohl. Ja, weder zum zeitlichen noch zum ewigen Heil. Darum darf man sich auch nicht von ihnen leiten lassen. Nur die Vernunft kann nämlich die Wirklichkeit wahrnehmen, wie sie ist. Diese Realität, es gibt nur eine, sichtbar und unsichtbar, natürlich und übernatürlich, kann zwar von der durch den Glauben erleuchteten Vernunft erkannt werden, bis zu einem gewissen Grad, unfehlbar richtig aber eben nur durch Gottes Intellekt. Aber es ist eben nur eine akkurate, eine realistische Wirklichkeitswahrnehmung, die es uns gestattet, entsprechend dieser Realität zu leben, zu handeln und so unnötigen Schmerz und verfrühten Tod zu vermeiden, sowohl für den Körper wie auch für die Seele. Der Einfluss von Unwissenheit, Leidenschaft und Laster, nicht schlechte Gewohnheit, verzerrt nämlich unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Das haben wir alle gut vor Augen, wenn wir in einem Moment, sagen wir mal, von Traurigkeit oder von Zorn gepackt werden und irgendeine Handlung vornehmen, irgendwelche Worte sprechen, und wenn dann diese Leidenschaft vorüber ist, man sich wieder beruhigt hat, auf einmal sieht die Realität ganz anders aus, beziehungsweise wir merken, dass wir nicht der Wirklichkeit entsprechend gehandelt haben, sondern nur entsprechend dem Bild sozusagen, dass wir uns in unserem Herzen durch unsere Emotionen viel mehr gemacht haben davon. Nicht, wenn einer sagt, Himmelsvater, dein Wille geschehe, das bedeutet darum so viel wie, weil ich nicht weiß, du aber am besten weißt, was gut für mich ist, entsage ich meinem Willen und hange dem deinen an. Möge darum dein Wille auf Erden in der Zeit in mir so auf das Vollkommenste geschehen, wie die Engel und Heiligen im Himmel und in der Ewigkeit vollbringen, beziehungsweise an sich vollzogen sein lassen. Wenn der heilige Benedikt seine Mönche lehrt, dass quasi die ganze Welt Gottes Heiligtum sein Tempel ist, wo man ihm liebende Aufmerksamkeit, Selbstverleugnung, ehrfürchtiges, tugendhaftes Denken und Tun schuldet, so ist diese Gottesfurcht besonders vom Beter gefordert. Er schreibt im 19. Kapitel der Heiligen Regel, wir glauben, dass Gott allenthalben gegenwärtig sei und dass die Augen des Herrn an allen Orten die Guten und die Bösen sehen. Lasset uns aber dieses besonders ohne allen Zweifel glauben, wenn wir zum göttlichen Dienst hintreten. Und ganz zu Anfang gehört, was der Heilige schon im 7. Kapitel geschrieben hatte, wie nämlich der erste Grad der Demut darin bestehe, im Bewusstsein engelhafter und göttlicher Gegenwart zu leben und alle menschliche Tätigkeit durch den liebenden göttlichen Blick erleuchten und verklären zu lassen. Und darauf nimmt er hier auch Bezug. Aber er macht eine wichtige Unterscheidung. Die Gott allgemein erwiesene Anbetung und Ehrerbietung ist privat, nicht offiziell, ohne zeremoniell und hat in der persönlichen Gottesliebe ihren Ursprung. Natürlich wird so auch der Natur des Menschen Rechnung getragen, nämlich insofern er als Einzelner, als Geschöpf, als Erlöster, dem größten Wohltäter, dem höchsten Gut, dem Meister des Universums, liebende, dankbare Unterwerfung und Lobpreis schuldet. Aber wenn wir sagen, menschliche Natur, dass man ihr Rechnung trägt und tragen muss, dann heißt das natürlich auch, dass der Mensch, der ja ein Sozialwesen ist, durch die Taufe in einen mystischen Leib mit Christus dem Haupt und den anderen getauften Gotteskindern eingebunden ist, dann heißt das, dass natürlich Gott Liebe und Anbetung nicht nur persönlich geschuldet ist, vom Einzelnen, sondern auch von der Gesellschaft, von der Gemeinschaft, von der Familie. Der göttliche Dienst, von dem er hier spricht, die heilige Liturgie, das Opus Dei, erweist Gott die offizielle anbetende Verehrung, wo alle Details der göttlichen Etikette vorgesehen sind. Das ist auch ein Punkt, den man nicht vergessen soll, der auch mitunter angegriffen wird, der katholischen Lehre. Und das ist nicht nur wovon wir als Christen überzeugt sind, sondern auch wovon immer die Juden schon überzeugt gewesen sind im Alten Testament. Nämlich nicht nur, dass Gott unsere Anbetung, auch unsere öffentlichen Gottesdienst fordern kann als sein Volk, nicht als seine Familie, wenn man so will, die Menschheitsfamilie, sein neues Jerusalem im Fall der Getauften. Nicht nur das kann er tun, sondern er kann uns auch vorschreiben, wie er verehrt sein will. Nicht was man, in welcher Form man ihm diese liebende Unterwerfung und Hingabe bezeigen soll. In der göttlichen Liturgie, in dieser offiziellen Audienz mit dem Allerhöchsten, da wollen wir ein besonders andächtiges, ehrfürchtiges und frommes Herz haben. beim Chorgebet, bei der Sakramentespendung und vor allem bei der hochheiligen Messfeier dürfen wir dem feierlichen Empfang beiwohnen, den feierlichsten Empfang beiwohnen, nämlich den es gibt, wenn wir Gott in seiner überwältigenden Majestät schauen dürfen. Hier treten wir besonders jene, die von der Kirche bestellt sind, nicht bestellt sind, die Liturgie, das heißt das Stundengebet etc. zu feiern, hinzu im Namen der ganzen Kirche. Und wir identifizieren uns mit dem einzigen ewigen Hohepriester Jesus Christus. Das heißt, wir vollziehen und die Gläubigen können daran teilhaben, wir vollziehen das Werk der Werke. Soweit es also von uns abhängt, wollen wir uns bemühen, dass der äußere Kult, das heißt die vorgeschriebenen heiligen Worte und Handlungen oder auch ganz einfach die Handlung des Gläubigen bei der heiligen Liturgie, einer inneren Liturgie des Herzens entspricht. Also dass wir nicht einen äußeren Kult, einen äußeren Gottesdienst haben, ohne einen inneren Gottesdienst des Herzens gegenwärtig zu wissen. Wenn wir auch Zerstreuungen in diesem Tränental nicht dauerhaft und systematisch ausschließen können, so widerstehen wir doch der Faulheit, der Gleichgültigkeit, die ansonsten unser Gebet zu einer mechanischen Angelegenheit machen würde. Das liturgische wie auch das persönliche Gebet, beispielsweise die tägliche Betrachtung, die wollen vorbereitet sein. Das ist nicht nur der Geistlichkeit und den Ordensleuten gestattet oder vorbehalten, sondern bei allen Christen lobenswert. Im Handmissale und im Brevier, das gibt es ja auch glücklicherweise, zumindest in der Form des Dionales, auch in der deutschen Übersetzung, finden wir einen reichen Gebetsschatz, eine hervorragende Seelennahrung. Das ist das Gebet der Kirche selbst, es gibt nichts Besseres für uns. Um immer reichere Früchte aus der Liturgie zu schöpfen, ist es lohnenswert, sich mit ihr im Studium zu beschäftigen. Vor allem auch mit den Riten der Heiligen Messe. Gut, Studium heißt nicht unbedingt, dass man selber die Wälzer aufschlagen muss und sich auf die Suche macht und recherchiert. Nicht, aber in welcher Form auch immer man versucht, ein tieferes Verständnis der heiligen Zeremonien in der Liturgie zu gewinnen. Aber es gibt durchaus eine Anzahl von Büchern, die versuchen, dem gläubigen Volk die Liturgie zugänglicher zu machen und ein tieferes Verständnis der heiligen Liturgie zu vermitteln. Das schönste Gebet auf Erden, die Liturgie, die Stimme der Braut Christi, kann unser persönliches Gebet nur erheben, adeln und bereichern. Wir sehen das gerade auch in den Leben der Kirchenlehrer, der Kirchenväter und auch der frühchristlichen Jahrhunderte, wie durchaus das Denken und das Schreiben dieser Autoren durchdrungen ist, natürlich zum einen vom göttlichen Wort, von der Heiligen Schrift, aber auch von der Heiligen Liturgie. Und die Heilige Schrift hat ja gerade auch in der Heiligen Liturgie ihren festen Platz, wenn natürlich auch die Verwendung der Heiligen Texte in der Liturgie nicht einer Lectio Divina oder einer persönlichen frommen Lesung gleichkommt. Das ist natürlich nicht der Zweck in der Heiligen Messe. Wenn der heilige Abt im 20. Kapitel der Regel von der Ehrerbietigkeit im Gebet spricht, so handelt es sich hier um einen höchst aktuellen Punkt. Denn unsere Epoche ist eine Epoche der Ehrfurchtslosigkeit. Ehrfurchtslosigkeit nicht allein vor der Menschenwürde, wir denken an Abtreibung, Pornografie und so weiter, sondern eben Ehrfurchtslosigkeit aufgrund der Ehrfurchtslosigkeit Gott gegenüber. Das ist natürlich der Beweis, dass es dort, wo es keine Gottesliebe gibt, auch keine Menschenliebe geben kann. Der liebe Gott vor dem sich die Engel anbeten, das Angesicht verhüllen, ist kein Kumpel, über den oder mit dem man nonchalant, lässig, unbekümmert redet. Die Ehrfurcht ist die Seele der Religion und des Gebets. Das heißt, die Ehrfurcht ist das Leben und formgebende Prinzip des christlichen Lebens. Genauso liegt die Ehrfurcht auch als Fundament jeglicher Freundschaft zugrunde. Es gibt keine Freundschaft, es gibt keine Liebe ohne Respekt und Ehrfurcht vor dem anderen. Wenn wir mächtigen Menschen, schreibt der heilige Benedikt, etwas unterbreiten wollen, wagen wir es nur in Demut und Ehrfurcht. Und wie viel mehr müssen wir zum Herrn, dem Gott des Weltalls, mit aller Demut und lauterer Andacht flehen. Um des eigenen Vorteils willen weiß auch der letzte Rüpel, sich vor den Mächtigen und Einflussreichen ordentlich zu verhalten und ihnen mit Respekt zu begegnen, zumindest so scheint es. Und wie viel mehr muss unser Flehen dem Herrn des Universums mit Demut und Respekt begegnen? Was ist das für eine Ehre für uns, die wir Staub sind, dass wir mit dem allmächtigen Gott sprechen dürfen? Demut fließt vom Bewusstsein dessen, was Gott ist, und vom Bewusstsein dessen, was wir sind. Der gewohnheitsmäßige Umgang mit Gott, die Leichtigkeit, mit der er uns gestattet, ihm zu nahen, und die demütigen Gestalten, in denen er sich uns naht, nichts von alledem darf unseren Respekt verringern. Wir sehen das Risiko, das besteht, ganz besonders auch für den Priester und vielleicht auch für den Messner, nicht für jene, die vielleicht auch für die Ministranten, die gewohnheitsmäßig auf ganz vertraulicher Weise mit dem lieben Gott umgehen dürfen. Ja, Gott erbarme sich der vielen, die heute unter Wahnvorstellungen leidend meinen, in Gott einen Gleichgestellten oder einen Geschäftspartner oder einen Spielkameraden zu erkennen. Das ist die Demut. Der heilige Benedikt spricht auch von der Reinheit. Vom Betenden, das heißt dem auf Gottes Gegenwart Aufmerkenden, ist lautere, das heißt reine Andacht gefordert. Und Reinheit bedeutet vor allem auch ein Losgelöstsein vom Geschaffenen. Ein Freisein von der ungeordneten Liebe zu den Geschöpfen. Rein ist der, dessen Liebe ganz Gott gehört. Man kann die Reinheit also nicht auf die Keuschheit reduzieren. Das ist ja umgekehrt, dass die Keuschheit Teil der Reinheit ist. Nicht die Keuschheit, die den Körper heiligt, das heißt ihn Gott vorbehält. Nicht zu dass wir durch die Keuschheit unseren Körper dem lieben Gott zur Verfolgung seiner Ziele zur Verfügung stellen. Nun, vom heiligen Franz von Sales wissen wir alle ganz gut, dass die Frömmigkeit oder Andacht die Gottesliebe ist, die, Zitat, jene Stufe der Vollkommenheit erreicht, dass wir das Gute nicht nur tun, sondern es sorgfältig, häufig und rasch tun. In der Philothea, wie Sie wissen. Also wahrhaft fromm sein bedeutet nicht allein mit Andacht beten. Es kann sich also die Frömmigkeit nicht, und das weiß der heilige Franz von Sales natürlich sehr gut nach, es kann sich die Frömmigkeit nicht ausschließlich auf die Frömmigkeitsübungen beschränken. Denn der Rest unseres Lebens, jede willentliche Handlung, die Pflichterfüllung des gegenwärtigen Moments, sie spricht Gott von unserer Liebe oder Eigenliebe, von unserer Demut oder unserem Stolz, von unserer Freiheit eines Gotteskindes oder von der Sklaverei der Leidenschaft. Liebe Zuhörer vom Gebet, können wir uns nie eine zu hohe Idee machen. St. Benedikt erinnert uns daran, dass Gott vor allem aber ins Herz schaut, dass wir die Qualität des Gebets, wie er sagt, rein andächtig über die Quantität stellen müssen. So schreibt er in der Heiligen Regel, wir sollen wissen, dass wir nicht erhört werden, wenn wir viele Worte machen, sondern wenn wir in Lauterkeit des Herzens und mit Tränen der Reue beten. Reines Herz und im Bewusstsein unserer Sündhaftigkeit, unserer Nichtigkeit. Dann werden wir erhört. Nicht wie viele Menschen sicherlich gerade in der heutigen Zeit umsonst beten. Sie meinen natürlich, dass der liebe Gott dann reich wird, nicht wenn sie beten oder wenn sie in die Kirche kommen. Aber das ist natürlich völlig, ist genau umgekehrt. Wir werden reich, aber eben nur dann, wenn wir mit der rechten Absicht beten. Davon spricht ja auch, wenn ich mich nicht täusche, der heilige Jakobus. Dass er sagt, aha, ihr betet, ihr werdet nicht erhört, das ist, weil ihr nicht richtig betet. Nicht? Also mit Lauterkeit des Herzens und mit Tränen der Reue. In unserem Christenleben müssen wir überhaupt darauf bedacht sein, dem lieben Gott nur das Allerbeste zu schenken. Hier liegt übrigens auch ein Hauptmotiv für die ganze Hingabe an die Gottesmutter, durch deren Hände wir alles Gott opfern wollen. Das wird nur besser oder etwas, sagen wir mal, was in Gottes Augen vielleicht eher schlecht ist, kann immer noch Gottes Wohlgefallen erhalten, wenn die Mutter Gottes es ihm darbringt. Der heilige Ludwig von Montfort spricht ja von dem armen Bauern, der einen verfaulten Apfel dem König opfern wollte. Und man kann sich vorstellen, was natürlich passieren würde, wenn man das tut. Das war eine Beleidigung, aber wenn es durch die Hände der Königin geht, ist das was ganz anderes. Und wir müssen uns gar nichts vormachen, dass wir meinen, das ist alles so wunderbar und so groß und so wichtig, was wir tun. Das ist alles recht unbedeutend, vor allem wenn unsere Gottesliebe sehr klein und schwach ist. Wir wollen also, egal womit wir gerade beschäftigt sind, ob es uns gefällt oder zuwider ist, unser Bestes geben aus Liebe zu Gott. Der heilige Vater Benedikt ist ein Kenner der menschlichen Natur. In seinem Realismus trägt er zum einen der menschlichen Schwäche, aber wie auch zum anderen der göttlichen Gnade Rechnung. Und tun wir desgleichen in unserem Leben, in unseren Familien. Er schreibt wiederum, deshalb sei das Gebet kurz und lauter. Nur wenn die göttliche Gnade uns erfasst und bewegt, soll es länger dauern. In der Gemeinschaft jedoch sei das Gebet auf jeden Fall kurz und auf das Zeichen des Oberen hin sollen sich alle gemeinsam erheben. Das haben alle schon erlebt. Das ist der letzte Punkt, die in einem wirklichen Benediktinerkloster gewesen sind, wo die wirklich benediktinische Disziplin herrscht. Da wird die komplett gebetet, dann gibt es einen Moment des schweigsamen Gebetes, dann gibt es das Zeichen des Oberen und stehen alle auf und verlassen die Kirche. Man gibt sicherlich einige, die Nacht durchwachen und einige noch ein paar Stunden beten, aber in ihrer Zelle. Das Gebet sei kurz, sei kurz und lauter, rein. Abschließend, um ganz von der Würde, Schönheit und Wichtigkeit des Gebets, besonders des liturgischen, überzeugt zu sein, mögen sich diese Worte des großen Benediktinerabtes Dom Prosper Géranger in unsere Herzen brennen. Ist es nicht ein geistliches Testament? Das Gebet ist des Menschen reichste Wohltat. Es ist sein Licht, seine Speise, sein Leben, weil es ihn mit Gott verbindet, der da ist Licht, Speise und Leben. Wir wissen aber nicht, worum wir beten sollen. Jesus Christus sendet uns seinen Geist der Gnade und des Gebets. Der göttliche Geist wohnt in der Heiligen Kirche. Er ist das Prinzip alles dessen, was in ihr ist. Er veranlasst ihre Gebete, Verlangen, Lobeshymnen, ihren Enthusiasmus und sogar ihre Trauern. Darum ist ihr Gebet so ununterbrochen wie ihr Dasein. Das Gebet der Kirche ist darum das dem göttlichen Ohr und Herzen wohlgefälligste Gebet. Glücklich darum ist jener, der mit der Kirche betet, und seine eigenen Bitten mit jenen seiner Braut vereinigt, die ihrem Herrn so lieb ist, dass er alles, was sie erbittet, gewährt. Darum stellen wir fest, dass die Kirche, die seit über 1000 Jahren in ihren Tempeln 7-mal des Tages und 1-mal nachts betet, nicht allein betet. Das Volk leistete Gesellschaft und nährte sich freudig vom Manna, das unter den Worten und Geheimnissen der göttlichen Liturgie verborgen liegt. Während das in Vereinigung mit der Kirche gesprochene Gebet das Licht des Verstandes ist, so ist es auch das Feuer fürs Herz. Die christliche Seele hat weder das Bedürfnis noch das Verlangen danach, die Gesellschaft der Kirche zu meiden, wenn sie sich mit Gott unterhält und seine Größe und Barmherzigkeit preist. Sie weiß, dass die Gemeinschaft der Braut Christi keine Zerstreuung für sie darstellen könnte. Ist nicht die Seele selbst Teil dieser Kirche, die die Braut ist? Aber jetzt schon seit mehreren Jahrhunderten sind die Christen zu besorgt geworden um weltliche Dinge, als dass sie die heiligen Vigilien und die liturgischen Tagzeiten besuchen. Lange bevor der Rationalismus des 16. Jahrhunderts zum Gehilfen der Häresie dieser Epoche wurde, indem sie die Feierlichkeit des göttlichen Dienstes einschränkte, hatte das gläubige Volk aufgehört, sich mit dem Gebet der Kirche äußerlich zu vereinigen, außer an Sonn- und Feiertagen. Jede neue Generation wuchs in Gleichgültigkeit dem gegenüber, was ihre Vorfahren im Glauben als ihre beste und stärkste Nahrung liebten. Soziales Gebet musste der individuellen Frömmigkeit weichen. Das war die erste traurige Revolution in der christlichen Welt. Dann kam die sogenannte Reformation, die von Anfang an das Leben des Christentums angriff. Es würde des Menschen Lobopfer für Gott ein Ende setzen. Möge der Glaube und die Großzügigkeit der Gläubigen die Wunder vergangener Epochen erneuern. Dieselben verdankten ihre Größe der Anerkennung, die alle, auch die zivilen Autoritäten, der Allmacht des Gebets zollten. Aber dieses liturgische Gebet wird bald machtlos, wenn die Gläubigen nicht wahrhaft daran teilnehmen oder sich wenigstens im Herzen damit vereinigen. Es kann die Welt heilen und retten, aber nur, wenn es recht verstanden wird. Seid darum weise, ihr Kinder der katholischen Kirche, und erlangt jene Herzensweite, dass euch das Gebet eurer Mutter beten lässt. Wo würdet ihr den Geist des Gebets erlangen, wenn nicht an seiner natürlichen Quelle? Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.